Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, dem KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und mir gegenüber, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin Moin, Niklas.
Grüße dich. Ich möchte mal einsteigen mit einer unglücklichen Verkettung von zeitlichen Umständen letzte Woche. Ich glaube, eine halbe Stunde vor Ausstrahlung unseres Podcasts kam dann die Nachricht der DFL, dass der Prozess zum Einstieg eines Investors abgebrochen wird. Zu dem Zeitpunkt, vielleicht ein bisschen überraschend, dann war wie Kai aus der Kiste nach der DFL-Sitzung, die es da gab. Und natürlich deutlich nach unserer Aufzeichnung hier. Deswegen hatte sich dann alles, was wir gemutmaßt haben mit Spielunterbrechungen und so weiter, schnell erledigt. Ne?
Ja, passiert.
Nützt nichts. Jetzt können wir drüber sprechen. Will da gar nicht viele Worte jetzt erstmal verlieren. Man muss, glaube ich, ein bisschen gespannt sein, was da passiert jetzt in der Folge. Gibt ja auch verschiedenste Einschätzungen dieser Lage. Ich würde mal sagen, abwarten. Ich glaube, diese Situation, die ja die Fangruppen, die ja sonst auch immer sehr unterschiedlich sind, sehr heterogen sind, vereint hat in ihrem Protest, die könnte vielleicht so einen kleinen Keil zwischen die Vereine getrieben haben in der DFL, die was ja dann damals schon bei der Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit und so sehr deutlich war, dass es da zwei Lager gibt, die absoluten Gegner von vornherein dieser Investoreneinstellung, dieses Investorenprozesses und die da denken, sie brauchen das für Vermarktung und so weiter, die Summe, die investiert werden muss. Mal sehen, wie das da weitergeht innerhalb der Clubs im Dachverband.
Ja, ist wie im richtigen Leben, ne? Ist alles eine Frage der Kommunikation. Und neben den Inhalten selbstverständlich, aber man kann ja selbst komplizierteste oder für die Gegenfraktion unverständlichsten Inhalte für sich in Anspruch nehmen, wenn man es dann richtig kommuniziert und die Sachstände richtig darstellt und auch in Sachen Transparenz auch keinerlei Zweifel aufkommen lässt, dass es in einer Interessengemeinschaft wie der DFL als Dachverband der 36 Erst- und Zweitligisten, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und dass da nicht der geringste Verdacht aufkommt, dass da irgendwas vielleicht unter dem Deckmäntelchen hin und her geschoben wird, sprich eine Stimme, die ja letztendlich den Ausschlag zu der knappen Zweidrittelmehrheit pro Investoreneinstieg gegeben hat. Das ist alles sehr, sehr amateurhaft gewesen und sehr, sehr unglücklich, um das mal milde zu formulieren, und hat deshalb natürlich auch den Protest der Fans. Ob die Form jetzt richtig gewesen ist, brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht nochmal zu diskutieren, aber der Inhalt der Proteste war sicherlich gerechtfertigt.
Ja, das stimmt. Also gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Eine Folge direkt für den Freitagabend hatte es. Keine Tennisball, Schokokugel, Würfel, Flummis. Spritzen, Flummis unter ferngesteuerte Autos, Unterbrechung.
Mit Rauchbomben.
Genau.
Oder Rauchzündern.
Ja, jetzt wieder alles normal, jetzt halt nur Pyro. Aber ja, auch keine Unterbrechung, hat man ein bisschen geleuchtet zwischendurch. Aber das wirkte sich dann zumindest nicht direkt auf die
höchstens 15.000
Spielfortsetzungen aus. Genau, und insofern konnten wir ein flüssig durchlaufendes Spitzenspiel beobachten, was am Ende ein 3:4 war aus Kieler Sicht und was, glaube ich, für einen neutralen Beobachter ein echtes Fußballfest war. Ne? Also ein wahnsinniges Spiel.
Ein Rodeo-Ritt, würde ich sagen. Ja. Kein wilder Ritt, ein Rodeo-Ritt.
Ja. Also das war, genau, es wurde ja schon vorher im Vorwege immer gesagt, auch von Fabian Hützeler, dem St. Pauli-Trainer, Holstein möchte gerne mal ein bisschen Chaos stiften auf dem Platz. Das war dann auch so in der Spielanlage und das war auch irgendwie das gesamte Spiel. Also das war ja völlig irre, in was für verschiedenen Phasen das da über die Bühne gegangen ist. Wenn man das so ein bisschen seziert, ne? Also erste Halbzeit, 0:3 zur Pause zurück. St. Pauli wieder gnadenlos effektiv mit ihren Chancen, aber das auch gut gemacht und Holstein an entscheidenden Stellen einfach ein paar Fehler gemacht.
Ja, die Analyse hat sehr eindeutig ergeben, dass, sagen wir mal, beim 0:1 beispielsweise war der Zugriff in der letzten Kette in gegen Afula Jan, der das Tor geschossen hat für St. Pauli, war der Zugriff in der letzten Kette in Form durch Becker und Porat, die im eigenen Strafraum vielleicht ein bisschen zu zögerlich zur Sache gegangen sind, nicht so gut. Entscheidende Faktoren allerdings waren bei fast allen Gegentoren, nehmen wir mal das letzte, können wir mal rausnehmen, eigentlich auch nicht, also bei allen Gegentoren, die Ungenauigkeiten im Passspiel im Mittelfeld und das ungewöhnlich zögerliche Zurücklaufen des einen oder anderen Mittelfeldspielers, ohne jetzt irgendwie jemanden namentlich da rauszupicken oder so. Dadurch sah die letzte Kette natürlich ein bisschen blöd aus, hat das auch nicht sehr clever sich angestellt. Ich will da jetzt niemanden aus der Schuld herausnehmen, aber das war jetzt nicht nur, auch die Deckung war schlecht oder so. Das wäre zu einfach, ne? Das war schon ein situatives Kollektivversagen oder schlechtes Verhalten, nicht Versagen, schlechtes Verhalten. Und dann hast du es angesprochen, St. Pauli nutzt natürlich die Dinger. Also
ja, das ist, finde ich, also auch entscheidend mit, ne? Also das ist vielleicht zu schlecht von Holstein in den Situationen, um eben St. Pauli zu verteidigen.
So,
also Holstein hat
es
ja eigentlich ganz clever gemacht, haben das Zentrum kompakt gehalten, und St. Pauli baut gerne das Zentrum auf, was dann aber dazu führte, dass halt auf den Außenbahnen sehr viel Platz war. St. Pauli brauchte so eine Viertelstunde, um sich da ein bisschen drauf einzustellen. Haben, glaube ich, auch, klar, die beobachtet und wussten, Hürzel hat auch hinterher gesagt, man hat Holstein genauso erwartet, aber ich glaube, diese Wucht, mit der das vorgetragen wurde, war vielleicht ein bisschen überraschend tatsächlich dann in dem Moment auf dem Platz. Und dadurch waren ein paar Räume auf Außen und die hat St. Pauli dann genutzt und ein bisschen untypisch für sie halt dann auch schnell einfach die Linie lang gespielt, ne, was sie sonst gar nicht so oft machen. Und da hat Holstein das dann in dem Moment halt nicht so gut verteidigt auf den Außenverteidigerpositionen.
Ja, ist natürlich auch schwierig, wenn du in der Kette spielst, hier in der Viererkette und da verschiebst du natürlich und das ist natürlich im Regelfall, der normale Zuschauer denkt, wieso steht jetzt beispielsweise der rechte Außenverteidiger Becker so weit weg von Linksaußen Afolayan? Das ist im Regelfall ist das richtig oder reicht das, auch wenn der Abstand vermeintlich sehr groß ist, nur gegen Pauli an diesem Tag eben nicht unbedingt. Drei Meter weiter oder weniger nach innen verschieben wäre vielleicht an diesem Abend dann besser gewesen. Aber das ist eben halt das Risiko bei den Verschieben. Und wenn der Gegner das gut macht, dann entstehen da solche Möglichkeiten und solche Lücken. Also ist halt so. Und auf der Gegenseite kannst du natürlich genauso sagen, also wenn Holstein die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit nutzt, dann gehen sie entweder in Führung oder schaffen das Ausgleichstor, dann entwickelt sich wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel. So kam natürlich dann auch nach der Doppelschlacht davor der Pause von St. Pauli zum 13-0. Und dann denkst du natürlich beim Kabinengang, ja, zweite Halbzeit wird bestimmt locker. Die verwalten das Ding, Holstein kriegt vielleicht ein Anschlusstor und das war's dann auch oder so. Und genauso deutet sie sich das ja an. Dann macht Holstein das 1-3 und drei Minuten oder vier Minuten später wieder Konter. Da sah Timon Weiner jetzt beim 1-4 auch nicht so extrem glücklich aus, aber kein Vorwurf. Also sonst hat er das ja gut gemacht. Und da denkst du so, jetzt ist alles egal. Jetzt spielt es gar keine Rolle mehr. Eigentlich kannst du auch nach Hause gehen oder so. Ne? Und aber weit gefehlt, echt. Weit gefehlt.
Schuto Martino.
Tja, wer sonst, ne? Haben doch gesagt, irgendwann platzt der Knoten und den Kracher konnte Vassili im St. Pauli-Tor einfach nicht halten, ne? Das ging gar nicht.
Das war mit voller Überzeugung.
Und Schnitt, glaube ich.
Ja, und nicht angesagt.
Ja, genau.
Das war das Problem.
Also man hätte den Ball halten können, um Klartext zu sprechen, aber fragt keiner nach. Nee. Das Ding ist drin und Schuto hat wirklich ein gutes Spiel wieder gemacht. Jetzt hat er sogar getroffen, also Chapeau. Ja. Der sich aus seiner Talsohle nach oben jetzt wieder gearbeitet hat und da dürfen wir uns, glaube ich, auf eine ganze Menge freuen.
Ich fand es in dem Moment dann fast ein bisschen schade, dass er dieses Tor gemacht hat. Weil es war also, wenn er das 1-0 gemacht hätte oder so, da wäre die Hürde da explodiert. Ne?
So,
das hätte
nochmal
einen ganz anderen mentalen Schub gegeben wahrscheinlich. Und so war es dann, hat man bei ihm ja auch gesehen, er hat sich gefreut und dann aber gleich weitermachen, Männer, geht hier los, ne? Und so. Also ja, aber er kann ihm nur helfen, glaube ich. Alexander Bernhardsson auch das zum ersten Mal getroffen.
Ja.
Schönes Tor gemacht.
Josh Mees,
genau.
Hat wieder gezeigt, dass er wieder zu alter Jokerstärke erwächst. Was er vielleicht nicht gerne hört, weil er natürlich auch von Anfang an spielen will, aber als Joker war er schon hier in Kiel immer eine ganz, ganz wichtige Größe im Mannschaftsgefüge.
Das war die Joker-Kombo, Mees und Rehse, ne?
Genau.
Nur der reingekommen ist, hat den Impact gebracht. Der angefangen hat, das war irgendwie nicht so gut.
Der Bernhard Zornfasser hat das 4-4 gemacht, ne, kurz vor Schluss, aber wir können da, glaube ich, einigermaßen entspannt sein, wer sich die Bilder nochmal angucken möchte oder so. Ich vermute, das hätte nicht gezählt wegen einer Abseitsstellung. Ist aber jetzt eine Mutmaßung von mir, aber man stelle sich vor, der macht das Ding rein und die Hütte tobt dann richtig, das Stadiondach hebt ab und der Schiri sagt, nee, leider, sorry Männer, tut uns echt leid. Mm. Das war jetzt abseits, und wenn es auch nur ganz knapp war. Wie schon
das wäre natürlich dann die Todeskombination gewesen. Ne? In der ersten Halbzeit eins nicht, also ein erzieltes Tor, was ja weiter lief in dem Moment. Dann durch Videobeweis bestätigt, dass der Ball wohl noch ganz knapp auf der Linie war. Es gibt ja die Torlinientechnik noch nicht in der zweiten Liga, die kommt ja erst zur neuen Saison. Mhm. Aber die hätte wahrscheinlich auch kein anderes Ergebnis gebracht. Man hat so im Video dann gesehen von der Seite, es sah tatsächlich so aus, als hätte er noch die Linie gekratzt.
Ich sag mal so, also auf jeden Fall sah es aus der Perspektive, konnte man nicht sagen, der Ball ist hundertprozentig drin gewesen. Ja. Ausschließen möchte ich das aber auch nicht.
Nee, klar. Also, da ist auch ja der Pfosten davor.
So
und dann,
sieht's aus,
ne,
die Perspektive.
Das stimmt, absolut. Ne? Aber man hat zumindest nicht das Gefühl gehabt, das war jetzt eine krasse Fehlentscheidung.
Nein. War ein krasser Schlag ins Genick.
Ja, war einfach, genau wie vorher. Porat ja auch die Chance, wo er ihn dann so, wie er es ja kann, so mit Wumms hoch in die kurze Ecke jagen, hat er ja auch die Saison schon mal gezeigt, ihn dann halt aber verreißt.
Ja, vorher schon ein Lupfer auf die Oberkante des Netzes.
Genau,
ne?
Also einfach in der Summe und in der Situation halt todesärgerlich. Ja. Machst du vorne, gehst nicht in Führung, machst das 1-1 nicht. Und dann kriegst du ihn halt hinten. Und wenn dann noch kurz vor Schluss durch Videobeweis das wieder zurückgenommen worden wäre.
Ja, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Aber insgesamt, sag ich mal, es hat ja auch die Reaktion der Zuschauer gezeigt. Da gab es ja keine Pfiffe oder große Unmutsbekundungen anderer Natur. Diese Moral und dieser Wille. Und selbst das wirkliche Spitzenteam St. Pauli, das darf man jetzt wirklich sagen, die waren schon in kleinen Details an diesem Abend zumindest ein Ticken besser. Zweite Bälle, schnelles Umschaltspiel, flüssige Kombination, das sah phasenweise schon ganz gut aus. Holstein hat das eben geschafft, das Chaos auch bei denen in der Deckung zu verbreiten oder in der Defensive zu verbreiten. Das ist schon ein gutes Qualitätsmerkmal für Holstein. Aber der Wille und die Moral und die Leidenschaft, wenn das weiter transportiert wird in den Rest der Saison, dann dürfen wir uns auf schöne Spiele und wahrscheinlich auch auf schöne Ergebnisse aus Kieler Sicht freuen. Zumal, und das ist ja vielleicht die ganz, ganz positive Nachricht dieses vergangenen Freitags, Philipp Sander wieder an Bord ist, der Kapitän. Überragend, was der nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit da gebracht hat. Überragend nach der Pause. Wir erinnern uns zum Jahreswechsel. Auf einmal in Berlin entzündet sich ein Hämatom am Unterschenkel. Er muss in die Charité, nachdem er sich bei seinen Ärzten telefonisch erkundigt hat. Das Ding entzündet sich wie Hülle. Er muss operiert werden. Dann liegt er da 14 Tage mit einem Loch unten am Knöchel ungefähr. Das muss fett mit Antibiotika behandelt werden. Dann darf er wieder raus, fängt langsam wieder an. Und jetzt haben wir Ende Februar und er steht wieder auf dem Platz und führt mit der Binde am Arm seine Mannschaft dazu so einer tollen Aufholjagd. Und diese Stabilität und diese Präsenz, die er da im defensiven zentralen Mittelfeld ausgestrahlt hat, ohne diese Position stur zu besetzen, ist ja keine Holding Six oder sowas, sondern variabel zu gestalten, das Aufbauspiel, das war einfach klasse.
Aber das war auch wirklich erstaunlich, finde ich, wie du das Gefühl hast, als wenn der nie weg gewesen wäre,
so ist es.
Sowohl von seiner eigenen Leistung als auch von seiner Bindung ins Mittelfeld, ne? Also auch von seinen Nebenleuten.
Genau.
Die haben ja in der zweiten Halbzeit dann eben dieses Chaos verbreitet, ne? Viele Positionsrotationen reingestoßen. Holpi war zwischen Linksaußen und Libero. Ja. Sander ein bisschen in einem engeren Rahmen, aber nichtsdestotrotz auch mit Porat oder Remberg dann da getauscht und die Abläufe sind einfach drin, ne? Also man hat so da in dem Moment nicht gemerkt, dass er so lange halt nicht da war.
Nee, wirklich, wirklich erstaunlich. Also das muss man wirklich sagen. Ganz, ganz toll.
Ja.
Und das gibt natürlich nicht nur der Mannschaft selber und dem Trainerstaff, sondern auch den Zuschauern und Anhängern ordentlich Mut. Beispielsweise schon vielleicht am Freitag jetzt wieder unter Flutlicht. in einem noch, also in einem deutlich größeren Stadion mit noch mehr Zuschauern, diese, naja, schade ist es ja nicht, aber ein nächstes Signal an die Konkurrenz zu setzen, hallo, wir sind immer noch Tabellenzweiter und wir wollen auch gerne Tabellenzweiter bleiben. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. So schnell zieht ihr ja nicht an uns vorbei.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass diese Niederlage gegen St. Pauli jetzt nachhaltig irgendwie was verursacht. Also
nein, nein.
Es war am Ende unglücklich, dass man da keinen Punkt mitgenommen hat, der im Bereich des Möglichen war.
Ja.
Dass man sich am eigenen Schopfe aus diesem 0-3-Sumpf quasi rausgezogen hat und halt gezeigt hat, dass man es kann. St. Pauli 3 Tore eingeschenkt, die vorher nur 19 kassiert hatten in 22 Spielen. Also auch das ja aller Ehren wert. Das kann eigentlich, wenn man das Ergebnis mal versucht auszublenden, was natürlich am Ende des Tages das Wichtigste ist, aber nichtsdestotrotz nimmt man da einfach wieder total viel mit für die kommenden Wochen.
Auf jeden Fall, also definitiv. Und Hertha BSC ist natürlich eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Wir kommen da sicherlich gleich nochmal im Einzelnen drauf. Aber als Mannschaft ist das jetzt nicht irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, da zu gewinnen. Das haben ja noch andere Vereine schon bewiesen.
Ja.
Also wieder eine mega spannende Aufgabe, eine riesen Challenge mit ganz vielen Geschichten, die sich darum ranken und wo man sich einfach nur drauf freuen kann, ne?
Ja, ich finde, Hertha kann ja ein Feuerwerk abbrennen, ne? wenn die wollen. Mhm. Wenn alles ineinander greift, dann können die richtig gut Fußball spielen. Können halt aber auch so erste Halbzeiten wie jetzt in Braunschweig auf den Platz legen, ne? Wo du auch denkst, das ist irgendwie, weiß ich nicht, pomadig, kommt keiner so richtig aus dem Quark, da läuft nichts zusammen, dann gehen schnell auch die Köpfe runter, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Nicht so dieses Vertrauen in die eigene Stärke dann zwangsläufig immer da ist. Und es hängt halt super, super viel an Fabian Riedel.
Ja, das also, wollte ich mal gerade sagen.
Sowohl
ne?
spielerisch als auch emotional. Das ist ja teilweise eine One-Man-Show, oder?
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also den Wert für Hertha BSC, der Wert für Hertha BSC, der lässt sich, oder Rieses Wert für Hertha BSC, der lässt sich im Moment gar nicht so in Zahlen genug beschreiben. Es ist einfach schon überdeutlich, wenn man die Spiele nur beobachtet, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Das ist der X-Faktor, ganz eindeutig. Und deshalb freut sich ja unser mutmaßlicher Außenverteidiger Timo Becker auch schon so auf. Die haben Becker und Rehse gleich alt, 26, fast gleich groß, Becker 1,90, Rehse 1,88, fast gleich schnell, Becker 34,86 Topspeed, Rehse 34,32 oder 62, ich weiß nicht, es sind fast identische Werte, einfach die beide in die Waagschale schmeißen und waren, wie gesagt, in der U17 sind sie in die gleiche Schule gegangen. Rehse ist damals von Holstein Kiel zu Schalke 04 gewechselt. Becker damals von Schalke 04 zu Rot-Weiß Essen. Trotzdem waren sie in der gleichen Schule und die Wege haben sich dann bei Schalke auch wieder gekreuzt in der zweiten Mannschaft. Und seitdem kennen die sich und als Timo Becker dann hier 22 nach Kiel gekommen ist, dann war Fabian Rehse auch mit Steven Skripski zusammen der Hauptansprechpartner, natürlich aufgrund der Schalke-Historie und deshalb freut er sich natürlich der Timo Becker auch riesig, ne? Und er hat eine interessante Aussage getroffen und zwar sagt er, dass Fabi die Qualität hat, dass er ein sehr guter Spieler in der zweiten Liga ist, das ist ja unbestritten, aber er hätte mehr Bedenken, gegen so kleine Flügelflitzer zu spielen, hat er einen Dompe zum Beispiel genannt vom HSV oder Okunuki aus Nürnberg, sagt er, da ist bei meiner Körpergröße, habe ich dann manchmal ein bisschen schwerer da Zugriff zu bekommen und Paris kommen eben zwei Büffel aufeinander. Ne? das wird schon ein sehr, sehr spannendes Duell. Ein sehr, sehr spannendes Duell. Ne? Das wird Becker wahrscheinlich nicht alleine gestalten. Da wird sicherlich immer noch ein Kollege zur Hilfe eilen in der Not, falls Fabi Riese dann doch mal vorbeikommt an Timo Becker, was ich Fabi natürlich nicht glaube, dass das passiert. Aber es könnte ja in der Theorie.
Das ist ja alte Fußballregel, ne? Also entweder Ball oder Gegner.
Ja, das ist das eine, aber es wird schon Plan B geben, falls Timo Becker dann doch mal überspielt ist. Du kriegst das musst das schon im gesamten Mannschaftsverbund irgendwo lösen. Aber wenn du um darauf zurückzukommen, wenn du Fabi Riese einigermaßen neutralisiert bekommst, dann nimmst du Hertha bestimmt 50% der Gefährlichkeit, ne? Trotz der Qualität der anderen Spieler, die gar nicht absprechen müssen.
Es ist
ne?
sowohl spielerisch nimmst du der Mannschaft ganz viel und du nimmst aber den halt auch irgendwie das Herz, ne? Also ja. Das ist ja diese Emotionalität, die er ja auch in Kiel schon immer auf den Platz gebracht hat, die ist ja jetzt in, ich weiß gar nicht, ob sie nochmal gewachsen ist, vielleicht sticht sie auch in Berlin einfach nur mehr heraus, weil das Umfeld da anders ist und es wirkt ja irgendwie so, als hätte Berlin auf Fabian Riese gewartet, um ihn da zum Auserwählten zu stilisieren sozusagen.
Ja,
wahrscheinlich der erste seit Pal Dardai, der irgendwie in der Lage ist, jemanden mitzureißen, also Pal Dardai als Spieler.
Ja, ja, klar.
Weiß ich nicht. Passt das zusammen? Irgendwie hat sich das gefunden, was man auch immer von der Präsentation verschiedener Dinge da halten mag, aber das passt einfach, die Stadt, der Verein, die lieben ihn alle. Er hat jetzt verlängert, sehr zeitig verlängert. Sein Vertrag lief bis 2026, jetzt verlängert bis 2028. Wobei das auch, da weiß man nicht, könnte auch in Sachen Ablöseforderungen eine gewichtige Rolle spielen. Je länger der Vertrag, desto mehr.
Andere mutmaßen, dass in diesen langfristigen Vertrag dann als kleine Gegenleistung auch eine festgeschriebene Ablösesumme inkludiert ist, die vielleicht dann die mutmaßlichen Interessenten aus der Bundesliga oder sonst woher das noch leichter machen, wenn du jetzt frei verhandelst und du rufst da vielleicht 25 Millionen auf, da tut sich vielleicht der eine oder andere doch schwer, steht da aber drin, festgeschrieben 10 oder 15 Millionen, dann ist es für gewisse Vereine natürlich überhaupt gar keine Frage, was da zu tun ist. Also ich denke schon, dass das auch ein wirtschaftliches Kalkül ist für beide Seiten. Fabi Riese macht damit bestimmt nichts verkehrt, baut sich auch seine Zukunft nicht und wenn er denn in der Bundesliga spielen will und die Hertha jetzt nicht doch noch aufsteigt irgendwie, das ist ja, ausschließend kann man in dieser Liga ja gar nichts, dann ist das für beide Seiten sicherlich eine Win-Win-Situation. Aber du hast recht, das ist Riese und Berlin, das ist, also das hätte ich jetzt so in dieser Form auch nicht vermutet und wir haben ja schon vor einiger Zeit mit Steven Skripski als Ur-Berliner auch über diesen Fall gesprochen und das ist schon ungewöhnlich für Hertha-Verhältnisse. Ja. In Köpenick bei der alten Försterei gibt's ja häufiger mal Fußballgötter, aber das hat natürlich eine ganz andere Attitüde, sag ich mal. Also das ist ja das ist einer von uns und der steht in der Kneipe, sag ich jetzt einfach mal so salopp formuliert und der macht mit uns und so weiter und Riese ist ja das ist ja gottgleich mittlerweile bei der alten Dame, echt.
Er schwebt ein bisschen über allem.
Ja, Wahnsinn. Aber sei es ihm gegönnt, also wirklich nur am Freitag jetzt nicht unbedingt.
Nee, das muss nicht zwangsläufig sein.
Ja, das wird er aber auch wissen. Hat er lange genug bei euch gespielt.
Ja, da wird er wahrscheinlich vorher.
Bei Gründer der Boyband in der Saison 2021, muss er sich auch mal dran erinnern, da sind ja nur ein paar Sachen noch, ne?
Ja. Und Leadsänger, wobei er in seinem Fall, in seinem Charakter eher Schauter.
Ja, genau. ja.
In der Metal-Boy-Band.
Ja, genau. Nee, also komm, Fabi, du weißt, das ist alle drei Jahre wieder und bei Holstein, ne, zumindest Relegation und ist jetzt wieder soweit und das wirst du ja wohl am besten wissen, deshalb lass mal stecken am Freitag, ne?
Ja, wobei das natürlich da bei denen auch noch nicht ganz aus dem Blick ist. Ne? Es sind jetzt 9 Punkte auf Holstein, sicher im Mittelfeld verankert im Moment Hertha, aber mit dem Sieg wären es dann halt noch 6 Punkte und da ist noch reichlich Spiele zu absolvieren. Insofern, ganz ausgeschlossen ist dann nichts, vor allen Dingen, weil sich ja diese erweiterte Spitzengruppe dann auch Woche für Woche gegenseitig die Punkte wegnimmt.
So sieht's aus.
Jetzt am Wochenende, glaube ich, Düsseldorf-Hannover im direkten Duell. Also da geht's ganz schnell. Haben wir auch öfter schon gesagt. Kann ganz schnell mal nach oben gehen mit einem Lauf. Muss man sehen.
HSV vor einer riesen Heimhürde, ne?
Ja, das Angstgegner.
Ja.
Angstgegner, Aufsteiger.
Osnabrück hat jetzt ja erst bewiesen gegen Hannover 96, dass sie doch noch Bäume ausreißen können. Und das ist schon ziemlich eine sehr, sehr undankbare Aufgabe, tatsächlich jetzt auch ernst gemeint für ein HSV zu Hause gegen Osnabrück. Das ist jetzt nicht lustig, die um ihre letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt fighten. Also da gibt es sicherlich von den Grundvoraussetzungen her sicherlich interessantere Spieler.
Ja, absolut.
Interessantere Spiele. Aber bei Hertha muss man nochmal sagen, was wirklich anerkennenswert ist unter Pal Dardai, der Verjüngungskurs, den er schon zwangsweise zu Saisonbeginn eingeleitet hat, aus wirtschaftlichen Gründen und weil der Bundesliga-Kader so in dieser Form ja nicht zu halten war und man den auch nicht halten wollte, der nimmt jetzt wirklich erstaunliche Ausmaße an. Und ich finde das cool. Also was den beschreiben das ja als den Berliner Weg, haben sich vielleicht am Kieler Weg ein bisschen orientiert. Und wir sind ja immer zurückhaltend hier, aber wenn sich jemand was abschauen möchte aus Kiel, dann bitte gerne, ne? Also wir geben auch Ratschläge hier, das ist überhaupt gar keine Frage, ne? Aber der Weg ist wirklich gut da, aus dem eigenen Nachwuchsbereich sukzessive nach und nach immer wieder neue Leute in die Zweitliga-Formation zu spülen, die dann auch spielen. Das finde ich schon
cool.
Ja,
und die sich ja auch durchaus in den Vordergrund spielen. So, ne? Also jetzt am Wochenende Ibrahim Maza gegen Braunschweig das Tor gemacht. Der jüngste Spieler, der in erster und zweiter Bundesliga getroffen hat.
Ja, ja.
Ist
ja,
auch
ja.
18 und ein Keks. Mhm. Also da gibt es auch immer wieder.
Also bei Hertha
der Jüngste. Bei Hertha der Jüngste, genau. Mhm. Genau, also.
Ja, und da fällt mir noch ein, was Fabian Riese anbelangt. Ein Weiser des deutschen Fußballs hat ihn ja schon für die EM vorgeschlagen. Ne? Felix Magath hat gesagt, also so einen jungen Spieler müsse man unbedingt mitnehmen. Das ist Fabi Riese, 26, er ist jung. Also definitiv aus Magaths Sicht allemal. Ja, ne? Ja. Aber fand ich ja schon erstaunlich irgendwo. Ne? Aber bitte, also wer will da schon... So viele gute Außenspieler gibt es in Deutschland vielleicht auch nicht. Dann,
nee, das stimmt.
Mal gucken.
Maza ist übrigens der Jüngste überhaupt, der in erster und zweiter Liga getroffen hat. Also
Hertha.
Nicht bei Hertha. Nee, insgesamt.
Echt?
Also ja, hat Olaf Thon abgelöst.
Ah, guck mal. Ich dachte,
gerade nochmal schnell verifiziert mit dem Blick hier. Ja.
Du bist der Wissende, ich bin der Schnacker.
Ja. So hat jeder seine Rolle.
Ja. Nee, nicht ganz so jung ist der Steven Skripsky, by the way. Ne?
Das stimmt.
31, haben wir eben schon erwähnt, dass er hier schon mal am Mikro gesessen hat. Und der freut sich natürlich tierisch, immer wieder in seine Heimatstadt zurückzukehren. Und diese Rückkehr, jeweils, die steht immer unter einem, also in den letzten Jahren immer unter schlechten Sternen. Ne? Das letzte Mal, dass er im Olympiastadion aufgeschlagen ist, war mit Schalke. Ich glaube, es war der Januar 21. Übrigens an der Seite von Timo Becker dann. Ne? 0-3 verloren bei Hertha, Bundesliga. Und Steven Skripsky, Anfang zweiter Halbzeit eingewechselt, 10 Minuten später ausgewechselt. Warum? Bänderverletzung, was genau weiß ich nicht. Testspiel vergangenen Sommer bei Union Berlin mit Holstein, ne? Das wäre nochmal was anderes für ihn gewesen, an alter Kultstätte. Hätten sie ihn alle wieder mit Fußballgott-Schlachtrufen empfangen. Muss er leider passen, ne? Wegen muskulärer Probleme. Und jetzt, was passiert? Letzten Freitag gegen St. Pauli zur Pause ausgewechselt worden, Muskel dazu gemacht, Oberschenkel, Zerrung vermute ich mal oder sowas in der Hinsicht. Ja, da steht mal ein dickes Fragezeichen dahinter, ob der dann am Freitag aufschlagen kann. Ne? Wäre für Holstein natürlich eine deutliche, ich will nicht sagen Schwächung, aber würde das Portfolio an Optionen etwas verringern. Und für ihn persönlich wäre das natürlich kaum noch zu fassen, dass da immer wenn es nach Berlin geht, Berlin, wir fahren nach Berlin, da ruft er denn, also zumindest was Fußball anbelangt, nicht mehr demnächst, ich wende das denn. Aber es besteht ja noch, die medizinische Abteilung wird natürlich alles in die Waagschale werfen bei Holstein, um den Top-Torjäger und Topscorer wieder spielfähig zu machen. Aber ich denke nicht, dass der Trainerstaff auch nur das geringste Risiko eingehen wird, denn es sind ja immer noch ein paar Spiele zu spielen, ne? Und es hat ja keinen Sinn, und deshalb hat er sich auch am Freitag, hat er mir erzählt, auswechseln lassen gegen St. Pauli zur Pause, weil sagt er, wir haben so viele Spieler hier im Aufgebot, die sofort in die Bresche springen können, und wenn ich merke, ich bin nicht bei 100%, ich schleppe mich hier ein bisschen durch die Gegend, dann hat es keinen Sinn. Finde ich vorbildlich, diese Einstellung. Und so wird das die Herangehensweise in der Personalie Skripsky auch am Freitag sein.
Ja. Wobei das natürlich echt persönlich bitteres Schicksal ist. Ne?
Das ist Wahnsinn.
Also es ist auch, wenn du ja Profi bist und so, aber solche Spiele sind dann ja sind schon besonders.
Ach,
und
natürlich.
Da bist du schon besonders motiviert und Familie
Kumpels,
im Stadion, Freunde im Stadion wahrscheinlich dann.
Auch wenn das feindliche Stadion ist für ihn,
aber
natürlich.
Ne? Aber zumindest ist da genug Platz, damit man hingehen kann. Die alte Försterei ist ja immer auf Monate ausgebucht.
Im
Olympiastadion kriegst du Karten.
Ja, irgendwas.
Etwas über 40.000, glaube ich, erwarten sie.
4.000 aus Kiel, vielleicht werden es noch ein bisschen mehr, haben sich angekündigt. Das ist ja, da können wir ja schon, sagen wir mal, stimmgewaltig dagegen halten. Da sollen die sich mal wundern, da in Berlin, ne? Von wegen, ne? Das hier die stillen Nordlichter, ne? Das ist, wir werden lautstark sein.
Für Joshua Mees auch besonders natürlich mit Union Vergangenheit.
Ja. Nochmal. Er ist übrigens genau wie Steven Skripski einer von, wenn ich das richtig recherchiert habe, einer von 6 Spielern aus dem Holstein-Kader, die schon mal im Olympiastadion geschnuppert haben, dieses besondere Flair, diese Arena. Timo Becker noch dazu, hatte ich schon genannt. Patrick Eras. Marvin Schulz hat mit Gladbach auch mal da zumindest auf der Bank gesessen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er gespielt hat, aber ich glaube, er hat sogar mal gespielt. Und natürlich Luis Holtby, ne?
Ja. Ja.
Und dessen Bilanz mit dem HSV, mit dem Club, mit dem er zuletzt in Berlin dann gegen die Hertha aufgeschlagen hat im Olympiastadion, ich glaube, das waren 4 Spiele, die will ich hier an dieser Stelle aber nicht aufzählen, kann jeder selber nachgucken.
Ja.
Ach, diese Zahlen wären zumindest ein Anlass, noch verschärfter Altlasten wegblasen zu wollen, als ohnehin schon.
Ja, okay, dann lassen wir das mal. Lassen wir das mal als Anreiz, als zusätzlichen Anreiz nochmal stehen.
Das wollte ich mal sagen.
Den es wahrscheinlich gar nicht braucht. Es ist ja einfach, die Situation ist für Holstein ja immer noch perfekt. Du sitzt da immer noch oben drin, die 6 Punkte auf St. Pauli jetzt geschenkt. Jetzt ein Nachlegen in Berlin und dann bist du weiterhin komplett dick im Geschäft. Und
ja, wie gesagt, auch das Signal, dass du an die Konkurrenz sendest, ne? Das ist fast noch, die 3 Punkte stehen natürlich über allem, wenn man die einfährt oder so, aber das Signal, was damit verbunden ist, hat auch elementare Bedeutung, ne?
Ja, auch für sich selbst, ne, finde ich immer, also denn zu zeigen, wir brauchen auch keinen 0-3, um tolle Moral zu zeigen, sondern wir können die Spiele auch weiterhin von Anfang an positiv gestalten, wie es ja auch in Paderborn gewesen ist, zum Beispiel. Also es wird im Spiel immer Phasen geben. Die Anfangsphase in Paderborn war der SCP ein bisschen stärker.
Ja.
Jetzt in der Anfangsphase war Holstein ein bisschen stärker. Dann fängt man sich 3 so Dinger. Es lässt sich ja immer in so Phasen aufteilen. Und du hast Schwächeperioden in dem Spiel, wo der Gegner stärker kommt. Das wird auch jetzt am Freitag so sein. Und trotzdem sich selbst auch zu beweisen, dass man weiterhin eine der besten Mannschaften der Liga ist.
Ja, dass man zu Recht da oben steht. Ja. Und wenn du die Auswärtsbilanz dir anschaust, dann schon mal allemal, da muss Deutschland sich ja nun als Auswärtsprimus der Liga schon mal gar nicht verstecken vor niemanden, vor nix und niemanden. Das sind wirklich beeindruckend, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. 7 Siege in 11 Spielen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen und 10 Gegentore. Nur 10 Gegentore. In den Heimspielen, in 12 Heimspielen, 22 Gegentore. Schon frappierend, diese Diskrepanz, und kann sich auch rational erklären, kann sich das niemand, logischerweise. Vielleicht spielt die Empfindung eine Rolle, zu Hause attraktiver spielen zu müssen und mehr nach vorne denken zu müssen. Aber keiner kann das unterschreiben. Das ist einfach im Moment ein Phänomen.
Mhm.
Aber 10 Gegentore in 11 Auswärtsspielen und 7 Siege, das verschafft dir auf jeden Fall bei der Gegnerschaft schon mal im Vorfeld Respekt.
Vor allen Dingen, wenn du noch überlegst, dass 5 dieser 10 Gegentore vom Millerntor kommen. Ne?
Ja, korrekt. Also, sind das 5 in 10.
Ja.
Null kommt ein Schnitt von, wenn ich jetzt richtig rechne, 0,5, ne?
Oh, das ist schwierig, aber ich glaube.
Yes, bingo.
Sehr gut, Mathe kann er auch noch.
Ja, nee, aber nur bedingt.
gut. Wieder interessant. Es ist einfach, es ist interessant, es geht interessant weiter.
Ja.
Wir haben jetzt Freitag Berlin, schöne Auswärtsreise ja auch. Es muss man auch sagen, ist ja ein Spiel, was man die Jahre zuvor einfach qua Liga-Zugehörigkeit gar nicht haben konnte. Und ein Stadionpunkt, den man mit Holstein gar nicht sammeln konnte, sozusagen.
Mhm.
Also auch ein Anreiz, das zu machen. Berlin als Stadt sowieso, vor allen Dingen, wenn es dann Freitagsspiel ist, machst du ein langes Wochenende draus oder so. Also da geht bestimmt einiges.
Und soll ja auch sogar und vergleichsweise milde und schön.
14 Grad oder so.
Ja, genau. Das genau.
Kennt man von hier gar nicht mehr.
Nee, also Badehose einpacken.
Auf jeden Fall. Die Kieler kommen in Badehose. Ja, es ist so, wie Alexander Bernhardsson sagt, er freut sich so in Kiel über das milde Wetter und man denkt so, boah, hör auf. Sag mal, spinnst du oder was? Hier 0 Grad, feucht, ekelhaft. Aber als geneigter Schwede, der zweistellige Minusgrade gewohnt sind, ist das hier wie Frühling.
Ja. Solche Menschen lieben wir ja.
Ja, ne? So sieht's aus. Und darf gerne nachlegen am Freitag, der Kollege, genau wie alle anderen. Danach nur um da nochmal schon mal kurz einen kleinen Blick vorauszuwerfen, Sonnabend dann gegen Karlsruhe zu Hause, mit hoffentlich standsicherem Holsteinstadion.
Festen Bodenplatten.
Das, genau, die, dass da nichts weiter, wird ja jetzt geprüft, was da, wie das passiert ist, an welchen Stellen da irgendwie Gefahr besteht, geht um die gegengerade Sitzbereiche, wo da die Bodenplatten nachgegeben haben. Zum Glück offensichtlich nichts Schlimmeres passiert. Und von St. Pauli auch gar nicht angemahnt irgendwie. Also genau. Die haben jetzt nicht gesagt, dass da was weggebrochen ist, als sie da waren. Aber genau, wird jetzt geguckt, wie man das heil machen kann. Und dann ist hoffentlich für das Heimspiel gegen Karlsruhe alles wieder Chico, sodass da auch die volle Kapazität ausgenutzt werden kann.
Mhm.
Genau, jetzt am Freitag erstmal auswärts vor mehr als 40.000. Auch was Schönes.
Wir sind wobei mehr als 40.000 ist im Olympiastadion, ja. Muss jetzt niemand davon ausgehen, dass es da jetzt rappelt und kracht und so weiter. Das ist ja dann mal gerade ein bisschen mehr als die Hälfte
der
Zuschauerkapazität ausgeschöpft.
Ich meinte jetzt einfach nur als Masse.
Ja, klar. Klar.
Weil man das ja einfach bei Holstein zu Hause mit 15.000 ist einfach ein Unterschied zu 40.000. So, das
ja, ich hab früher, als ich in Berlin gelebt habe, habe ich Olympiastadion bei saukalten Temperaturen mit 40.000, 50.000 erlebt. Ne? Da hast du gedacht, boah, das ist ja eine Atmosphäre hier wie im Tiefkühlstadion oder in der Tiefkühltruhe, weil einfach 75.000 Zuschauer da Platz finden, damals sogar 80.000.
Und
ne?
Es ja auch weitläufig ist, noch mit Laufbahn und so weiter, alles ein bisschen entzerrter. Ne?
Aber es hat also, kann ich jedem raten, da mal mitzufahren oder sich das mal anzugucken, da live, wann auch immer, ob es nur dieses Spiel ist oder aus anderen Fußballspielen. Es hat schon ein ganz besonderes Flair. Der Anmarschweg zum Olympiastadion ist schon ungewöhnlich mit diesen zentralen auf das Stadion zuführenden Straßen, wo man das schon 3 Kilometer entfernt genau das Einlasstor sehen kann und das ist schon sehr speziell. Speziell ist auch, das habe ich auch mit Timo Becker besprochen, weil wir kennen das als Journalisten, wenn du da von deinem Presseplatz zur Mixzone willst, ne, da ist ratsam, dass du vorher da 14 Tage Ausdauertraining gemacht hast, weil das ist asig lang, bis du da bist. Und ich wusste jetzt nicht genau, wie das bei den Spielern ist und habe Timo Becker nochmal gefragt, sagte er, also eigentlich brauchst du dich nicht mehr warm machen, wenn du aus der Kabine am Spielfeld dran angekommen bist. Das ist schon sehr, sehr weitläufig da gestaltet, die Veranstaltung. Ne? Also ist schon Berlin, wir fahren nach Berlin und kommen hoffentlich mit 3 Punkten wieder.
Das ist Berlin.
Ja, das ist Berlin.
So sieht's aus. Genau, Freitag 18:30 das zweite Mal nacheinander. Wir sind für euch natürlich dabei. Mit Live-Ticker, Spielbericht, Statistik, Noten, Kommentar, alles, was dazugehört. Und nächste Woche sprechen wir dann auch hier an dieser Stelle drüber, wie es denn nun aussieht und was da passiert ist und ob Skripski vielleicht trotzdem endlich mal in Berlin spielen durfte oder ob Benedikt Pichler vielleicht, der ja auch wieder herangeführt wird, eine Rolle spielt, wie Philipp Sander von Anfang an seine Rolle wieder übernimmt, was mit Chudo Machino ist und dem gelösten Knoten und Alexander Bernhardsson und seiner Mission, Kiel zu einer schwedischen Fußballstadt zu machen. Timo Becker gegen Fabian Rehse. Es ist alles drin in diesem Spiel.
Geschichten
würde ich sagen.
Gibt's genug.
Unfassbar. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir das in eine halbe Stunde kriegen.
Ja, und dann hoffentlich natürlich auch wieder weiter als Podcast-Kollegen des Tabellenzweiten Holstein-Kiel berichten dürfen.
Richtig.
Oder schnacken dürfen.
Richtig.
Mhm.
Wir gucken uns das an.
Na, wir drücken die Daumen.
So sieht's aus.
Na?
Viel Spaß euch da draußen auch beim Verfolgen dieses Spiels, ob vor Ort oder bei uns im Live-Ticker oder wo auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, ciao, ciao. Und wie der Berliner sagt, immer schön tranquilo bleiben, ne?
Bis dann, ciao.
Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.